Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, so viel weiß man mittlerweile, bei dem eine Fehlfunktion des Immunsystems im Körper eintritt. Konservierungsmitteln, das ist vorgeschlagen mit Farbstoffen. Farbstoffe, die ja zu nichts nütze sind, nur dafür, dass wir darauf reinfallen und es möglichst appetitlich finden und mehr davon essen. Nur mit vier bestimmten Nahrungsbestandteilen. Das ist also, finde ich, schon sehr, sehr hellhörig mal.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Greift das Immunsystem außer Krankheitserregern auch körpereigene Strukturen an, sind Entzündungen im betroffenen Geweben oder Organen möglich. Solche Autoimmunkrankheiten sind nicht heilbar, können aber behandelt werden, um Schäden zu verhindern. In vielen Fällen liegt eine genetische Veranlagung vor. Die genauen Entstehungsursachen sind jedoch nach wie vor weitgehend ungeklärt. Über dieses Thema der Autoimmunkrankheiten sprechen wir heute mit unserem Gesprächspartner. Dr. Ute Braun-Munzinger. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Dankeschön. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vorweg mal die Frage an dich. Wie sieht denn bei dir ein entspanntes, freies Wochenende aus?
Erst einmal endlich ausschlafen. Dann ein gemütliches Frühstück mit meinem Partner oder wenn meine Kinder da sind, mit denen auch, also in der Runde, wozu ich nämlich normalerweise nicht nur nicht komme, sondern auch ich frühstücke normalerweise nicht, Stichwort intermittierendes Fasten, aber am Sonntag, das gönne ich mir dann auch mal.
Ja.
Und dann möglichst ein bisschen reiten oder ja, Sport treiben irgendwie und einfach einen angenehmen, schönen Tag. Ohne viele Verpflichtungen, ohne viele Termine. So stelle ich mir den Sonntag optimalerweise vor.
Schön, ja, das hört sich schön an. Wir haben ja ein bisschen recherchiert und bei dir auf der Website vor allem gesehen, dass du verschiedenste Themenfelder abdeckst. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was du so grundsätzlich anbietest oder machst und vor allem, wie du auch zu den Themen gekommen bist.
Gerne. Ich bin von Haus aus reine Schulmedizinerin gewesen nach dem Studium. Im Studium hat man damals zumindest noch überhaupt nichts gelernt von alternativen Methoden, Naturheilkunde oder Ähnliches. Und habe dann, als ich niedergelassen war, oder auch schon in der Krankenhauszeit eigentlich, schnell gemerkt, dass man mit der Schulmedizin zwar sehr viel erreichen kann. Ich will ja die Schulmedizin überhaupt nicht schlecht machen. Das wäre schrecklich, wenn es die nicht gäbe. Dass man aber bei vielen Gebieten sehr schnell an Grenzen stößt, wo man absolut nicht mehr weiter kann. Und habe mich damals dann, weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, schon in den 70er Jahren, um die TCM bemüht. Erst nur die Akupunktur, dann bin ich nach China gegangen, habe an der Uni Nanjing mein Diplom in TCM gemacht. Und als ich gemerkt habe, wie viel man damit erreichen kann, dass das wirklich Welten sind, die ich plötzlich weiterkam in der Therapie bei den Patienten, habe ich mir überlegt, es muss doch noch andere Möglichkeiten geben. Und das hat dann mich sensibilisiert dafür, überall zu gucken, die mitochondriale Medizin, wo man also in die einzelnen Zellen, sogar in die Zellorganellen hineingeht, um dort anzusetzen, um nach Möglichkeiten zu gucken, wie man den Menschen helfen kann, und nicht nur Menschen, auch im Tier natürlich. Und die funktionelle Medizin und so weiter. Ich habe mich dann also ganz breit überall umgehört, wo gibt es etwas. Das Schwierige ist tatsächlich, da den Spreu vom Weizen zu trennen. Es werden so viele Methoden angeboten und als die Heilsbringer dann dargestellt, man probiert mal dies aus, man probiert jenes mal aus und da muss man eben sehr genau hingucken und ausmisten. Und durch Versuch und Irrtum lernt man dann, womit man richtig gut weiterkommt.
Das heißt, du verbindest die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin zusammen.
Absolut. Absolut. Es kommen sogar viele Patienten, die wissen, dass ich viel komplementäre Medizin mache, die sind dann ganz erstaunt oder teilweise sogar enttäuscht, wenn ich ankomme und sage, bei ihm müssten, würde ich aber jetzt erstmal dieses schulmedizinische dies und jenes empfehlen. Dann sage ich, nein, deswegen bin ich nicht gekommen. Also dem erzähle ich, ich lasse mich nicht auf die Naturheilkunde oder auf die Komplementärmedizin beschränken, genauso wenig, wie ich mich auf die Schulmedizin beschränken lasse. Ich hole mir von allen Seiten das zusammen, was für den Patienten, der vor mir sitzt, zielführend ist. Das, man kann es wunderbar mischen.
Jetzt, wie du schon gesagt hast, es wird so viel angeboten. Was könnte man jetzt, oder was könntest du unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen, auf was man achten sollte, damit man da doch die adäquate Behandlung einerseits, aber auch die Professionalität bekommt? Also, dass man da nicht irgendwie zu einer Scharlatanerei, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, das ist wirklich manchmal sehr schwierig. Ich selber habe es mir ich mache es so, dass ich gucke, wenn ich etwas von einer neuen Methode höre, ob es dazu schon irgendwelche Studienlagen gibt. Das ist natürlich super, wenn man dann sieht, die Uni so und so, weiß ich wie, haben die und die Studien gemacht mit dem und dem Outcome, dann kann man ja schon einigermaßen sehen, hat das einen Sinn oder hat das wenig Sinn. Dann gibt es aber leider Methoden, die noch nicht so viel erforscht sind, dass ich da keine Studien zu finden sind. Da muss man es einfach ausprobieren. Und dann mache ich es natürlich so, dass ich es an mir selber ausprobiere. Ich habe, Gott sei Dank, keinerlei Erkrankungen, aber ein paar Mittel irgendwie nehmen und probieren, ob es hinkommt, dass es auf jeden Fall nicht schadet, kann man ja selber machen. Und dann versuche ich es ganz vorsichtig mit Patienten, wo ich meine, wenn ich weiß, dass es nicht schadet, wo ich meine, na, da könnte es vielleicht, probiere ich es mal. Und dann sieht man, ob es einen Benefit bringt oder nicht.
Ja, das finde ich nämlich oftmals schwierig, weil das ist ja doch ein Riesenvertrauen, das man da haben sollte und entgegenbringt, wenn man zu jemandem geht und
also
wenn
bevor
man dann auf den falschen Weg geleitet wird.
Bin ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ich muss erst genau wissen, dass ich dem Patienten nicht schade. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Dr. Krebs kennen, der das Amygdalin für die Therapie gegen Krebs erforscht hat. Der hat irgendwo mal dann gelesen gehabt, dass es so ganz gut gehen sollte, hat es dann wissenschaftlich auch hinterforscht und hat dann gesagt, naja, bevor ich es jetzt an einen Patienten anwende, da muss ich es einfach mal bei mir selber machen. Hat er mit Todesverachtung sich das selber in die Vene gespritzt, hat sich hingelegt und abgewartet, wie es ihm denn jetzt geht. Und als er das dann gut überstanden hat, hat er das dann nach ein paar Tagen nochmal wiederholt mit der höheren Dosis und so weiter und hat es dann erst bei den Patienten gemacht. Insofern, bevor man etwas am Patienten macht, muss man ganz, ganz sicher sein, das ist nicht schade.
Jetzt zu unserem Thema Autoimmunkrankheiten kommen. Wir haben jetzt aktuell die 96. Folge und tatsächlich das Thema noch nie behandelt. Ja. Darum sind wir schon sehr gespannt.
Jetzt ja Zeit.
Vielleicht kannst du, damit wir unsere Zuhörer und Zuhörer ein bisschen abholen können, mal erklären, was sind Autoimmunkrankheiten, was ist die Charakteristik davon auch? Was kann man sich darunter vorstellen?
Autoimmunerkrankung, das Paradebeispiel einer Autoimmunerkrankung ist die rheumatoide Arthritis. Das ist die Erkrankung, wo die Finger dann verbiegen, nicht nur die Finger, aber da fängt es meistens an und andere Gelenke dann langsam aber sicher zerstört werden. Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, so viel weiß man mittlerweile, bei dem eine Fehlfunktion des Immunsystems im Körper eintritt. Normalerweise wenden die immunkompetenten Zellen im Körper sich ja gegen Krankheitserreger und gegen Schadstoffe, Fremdstoffe, die dem Körper gefährlich werden können. Es bildet unter anderem dann Antikörper dagegen. Die Antikörper stürzen sich auf die Fremdstoffe und vernichten die Erreger, Viren, Bakterien, irgendwas. Und vernichten die. Das ist eine sehr, sehr sinnige und gute Funktion, die wir auch unbedingt brauchen, damit wir gut leben können. Wenn bei Autoimmunerkrankungen greift jetzt dieses körpereigene Immunsystem mit seinen Antikörpern körpereigene Zellen an. Das soll es natürlich auf gar keinen Fall tun, denn die sollen sie eigentlich schützen. Warum macht das Immunsystem das? Das passiert dann, wenn wir irgendwo im Körper eine Zelllinie haben, deren Merkmale den Merkmalen von Erregern oder Fremdstoffen, gegen die vorher Antikörper gebildet worden sind, sehr, sehr ähnlich sind. Wenn dann passen nämlich die vorher gebildeten Antikörper gegen Bakterien, Viren, auch auf diese Zellen. Und dann irrt sich das Immunsystem bei uns im Körper und greift irrtümlicherweise auch unsere körpereigenen Zellen an, weil es denkt, das sind auch Bakterien, die sie vernichten müssen. Vielleicht erkläre ich das rheumatische Fieber. Scharlach ist ja eine bekannte Erkrankung, wird durch ein ganz bestimmtes Bakterium, beta-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A, das ist ein Bakterium, ausgelöst. Wenn diese Bakterien in den Körper hineinkommen, stürzt das Immunsystem sich darauf sinnigerweise und killt die. Und dann heilt Scharlach wieder aus, alles gut. Jetzt gibt es einige Menschen, und zwar gar nicht mal wenige leider, die haben an ihren Herzstrukturen Zellen, die genau, nicht ganz genau, aber sehr, 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 sehr ähnliche Merkmale besitzen an den Zellen, wie die Schadachbakterien. Und dann denkt das Immunsystem, na denken kann das Immunsystem nicht, aber dann verwechselt das Immunsystem die Herzstrukturen, die Herzzellen mit den Schadachbakterien und greift die Herzzellen ganz aggressiv an und vernichtet Herzzellen. Da muss man natürlich sofort einschreiten. Unser Herz brauchen wir, das können wir nicht einfach zerstören lassen. Und das Immunsystem würde nicht aufhören, weiter die Herzzellen zu attackieren, bevor sie alle weg sind und gekillt sind. Das ist eine typisches, ja, so verläuft eine typische Autoimmunerkrankung. Okay. Da muss man natürlich dagegen angehen.
Kann die auch vererbt werden? Also wenn die schon in der Familie ist?
Ja, wenn Sie genau darüber nachdenken, es ist eine gute Frage, wenn du genau darüber nachdenkst, das ist eine gute Frage. Also mit der Erkrankung rheumatisches Fieber kann man nicht geboren werden. Aber man wird natürlich geboren mit den Herzzellen, deren Merkmale von den Eltern stammen. Und wenn die Eltern jetzt zum Beispiel diese Merkmalsausstattung an den Herzzellen haben, die auch diesen Schadachbakterien sehr ähneln, dann hat man zumindest die Gefahr, rheumatisches Fieber zu bekommen. Man bekommt es aber erst dann, wenn man mit einem Scharlachbakterium infiziert wurde. Es gehört also die genetische Veranlagung insofern dazu, dass man diese spezielle Ausstattung an den Herzzellen hat. Aber dazu muss natürlich dann die Infektion kommen, damit die Antikörper gebildet werden. Da kann man sogar vorbeugen. Wenn man jetzt weiß, Vater oder Mutter oder Großeltern haben rheumatisches Fieber gehabt, dann weiß man ja nicht, habe ich jetzt diese Herzzellen oder andere Herzzellen geerbt? Man kriegt ja immer so einen Mix mit. Dann kann man, wenn man als Vorsichtsmaßnahmen, kann man dann, wenn ein Schadach ist ja ein Infekt, der im Rachen meistens beginnt. Wenn man einen bakteriellen, also eitrige Beläge im Rachen hat, dann gibt man diesen Kindern sofort, ganz, ganz, ganz schnell, den Kindern, die eben in der Vorgeschichte Eltern, Großeltern haben, die rheumatisches Fieber hatten, dann gibt man denen ganz schnell Penicillin, damit gar nicht erst die Antikörperbildung in Gang kommt. Denn wo keine Antikörper gebildet werden, werden dann hinterher auch keine Herzzellen angegriffen. Das macht man aber bitte nicht bei normalen Kindern, die keinerlei Vorfahren mit rheumatischem Fieber haben. Man nicht so wild mit Antibiotika um sich schmeißen. Aber bei diesen Kindern macht man.
Das heißt, es ist tatsächlich auf die Autoimmunkrankheiten, wie ich das jetzt verstanden habe, sind grundsätzlich auf die Zellen zurückzuführen. Also wenn wirklich in den Zellen gewisse Merkmale nicht stimmen und passen, dann...
So kann man das nicht aus... Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ja, ja. Kann man das nicht ausdrücken, dass da was nicht stimmt? Das sind völlig normale, gesunde Zellen. Die haben nur das Pech, dass sie in ihrer Zusammensetzung, ihrer Merkmalzusammensetzung bestimmten Erregern, bestimmten Viren, Herpesviren meinetwegen oder Citrobacterbakterien oder irgendwelchen Fremdstoffen, Konservierungsstoffen oder irgendwie diesen Merkmalen sehr ähnlich sind. Das ist dann einfach Pech. Darum sagt man auch, dass man sich, also es ist, also wie gesagt, es ist keine Krankheit, diese Art von Zellen zu haben. Das kann sich übrigens auf alle möglichen Zellen beziehen. Das können die Herzzellen sein, das können die Innenauskleidung der Gelenke sein, wie beim Gelenkrheuma. Das können auch Myelinscheiden, also die Hüllen der Hirnnerven sein. Das können sogar bis hin zum Zellkern sein. Die Zellkerne, es gibt bestimmte Erkrankungen, da wenden die Antikörper sich gegen die Zellkerne in allen möglichen Zellen. Dann sind natürlich ganz breit gestreut alle möglichen Zellen betroffen. Harmloser ist es, wenn es nur die Schilddrüsenzellen sind. Schilddrüse ist ein Organ, das man leicht ersetzen kann. Das ist jetzt nicht so schlimm, als wenn man das Herz angegriffen bekommt. Ja, genau. Also die Symptomatik ist natürlich genauso vielfältig wie die Zellen, die angegriffen werden.
Und kann das auch durch äußerliche Faktoren, Umweltfaktoren auch entstehen? Spielt das eine Rolle?
Oh ja, sogar sehr. Ich habe ja gerade gesagt, das Immunsystem reagiert auf das, was in unseren Körper hineinkommt und bildet, wenn es nicht sicher ist, dass es uns nicht gefährdet, bildet es erstmal Antikörper dagegen. Und mit je mehr Fremdsubstanzen wir in Verbindung kommen, desto mehr Antikörper bildet das Immunsystem und desto mehr verschiedenartigste Antikörper schwirren dann natürlich auch bei uns im Körper rum. Denn selbst wenn hinterher dieser Fremdstoff nicht mehr vorhanden ist, dann bildet das Immunsystem Gedächtniszellen, die in den Lymphknoten abgelegt werden. Also das bleibt uns. Wenn wir irgendwo Antikörper wogegen Antikörper gebildet haben, dann bleibt das ein Leben lang in unserem Körper drin. Also je mehr Fremdsubstanzen wir in Verbindung kommen, desto mehr Antikörper werden im Körper auch gebildet. Und je mehr Antikörper wir im Körper haben, desto größer ist die Gefahr, dass wir irgendwo im Körper eine Zelllinie haben, deren Merkmalsausstattung mit irgendeinem dieser Fremdstoffe übereinstimmt und dann angegriffen wird. Die Gefahr von Autoimmunerkrankungen steigt mit jedem Fremdstoff, den wir in uns hineinbekommen. Und jetzt schauen Sie mal, mit wie viel Fremdstoffen wir mittlerweile in unserer Umwelt bombardiert werden. Das fängt schon mal im Fastfood an übrigens. Man sollte möglichst die Finger weglassen von Fertiggerichten und industriell gefertigter Nahrung, von Fastfood. Denn das ist vollgestopft mit Konservierungsmitteln, das ist vollgestopft mit Farbstoffen. Farbstoffe, die ja zu nichts nützen sind, nur dafür, dass wir drauf reinfallen und es möglichst appetitlich finden und mehr davon essen. Mit E-Stoffen und hast nicht gesehen. Das alles birgt potenzielle Gefahren.
Ich hoffe, dass diese Farbstoffe einer Tätowierung nicht betroffen
sind. Auch, oh ja, ist ja mittlerweile sogar einiges verboten worden.
Ja.
Weil man weiß, das auch. Und es können ja auch ganz harmlose Substanzen sein, gegen die wir uns aber aus irgendwelchen Gründen wehren, also Antikörper bilden und die dann mit uns irgendwie in Konflikt geraten. Also es muss nicht unbedingt, denken Sie an Gluten. Gluten ist Eiweiß in Getreide, ist für niemanden besonders bekömmlich, aber es gibt ja Leute, die ganz besonders drauf reagieren. Mhm. Und da weiß man mittlerweile, Gluten ist keine Autoimmunerkrankung, also Zöliakie. Die Erkrankung, wo der Körper Antikörper gegen Gluten, also das Klebeeiweiß im Getreide bildet, nennt sich Zöliakie. Viele halten das für eine Autoimmunerkrankung, ist es aber nicht, denn wir haben es ja gerade definiert, Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, wo körpereigene Zellen angegriffen werden. Das Klebeeiweiß im Getreide sind ja keine körpereigenen Zellen. Ja. Es gibt aber, wer dann jetzt Antikörper gegen Gluten gebildet, also das ist eine Allergie dann. Eine Antikörperbildung gegen etwas anderes, was eigentlich nicht angegriffen werden muss, aber keine körpereigene Zelle ist, nennt sich dann Allergie. Es gibt aber, wenn ein Mensch jetzt Antikörper gegen Gluten gebildet hat, bei wenigen, Gott sei Dank, Menschen, die Krux, dass in einem Kleinhirn bei jemandem Zellen sitzen, die dem Gluten sehr ähnlich sind. Und dann beginnt eben die Antikörper, die er gegen das Gluten gebildet hat, auch die Kleinhirnzellen anzugreifen. Dann kommt Gleichgewichtsstörungen und so weiter. Also keine schöne Erkrankung, zumal man sowas ja nicht wieder loswerden kann. Aber man kann natürlich dann, indem man auf Gluten absolut verzichtet, kann man wenigstens vermeiden, dass die Antikörperbildung immer durch neue Glutennahrung hochgepusht wird.
Ja.
Das ist immer okay. Und warum sind jetzt Frauen häufiger betroffen als Männer?
Irrtum. Nein, ja. Stimmt schon. Du hast recht.
Schon,
ja. Sind. Die meisten Autoimmunerkrankungen sind Frauen tatsächlich viel häufiger betroffen. Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto-Thyreoiditis, da sind die Frauen sogar 10-mal häufiger betroffen.
Wow.
Auch bei der rheumatoiden Arthritis sind die Frauen 3-mal häufiger betroffen. Bei Multipler Sklerose ist sie ebenfalls 3-fach so häufig betroffen.
So hoch, doch so viel mehr.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber zum Beispiel beim Morbus Bechterew, das ist eine Erkrankung, wo die kleinen Wirbelgelenke im Rücken angegriffen werden und zerstört werden, sodass der Mensch immer weiter vornübergebeugt laufen muss, wenn man da nicht frühzeitig eingreift. Das ist 3-mal häufiger bei Männern. Und auch das Guillain-Barré-Syndrom, das ist eine ähnliche, eine Variante quasi von der Multiplen Sklerose. Da werden nicht die Hirn- und Rückenmarkszellen angegriffen, sondern die peripheren Nerven. Da werden auch Männer viel häufiger angegriffen, also befallen als Frauen. Bei
Gibt es einen genetischen Hintergrund, warum diese Ungleichheiten so bestehen?
Das weiß man nicht genau. Bei Frauen weiß man, dass es mit den Hormonen etwas zu tun hat. Vielleicht ist es bei Männern auch so, da forscht man noch gewaltig dran. Bei Frauen beobachtet man zum Beispiel, dass in der Schwangerschaft oft Autoimmunerkrankungen neu entstehen, beziehungsweise vorhandene hochgepusht werden. Oder dass in der Menopause plötzlich die wieder hochgepusht werden, Schübe ausgelöst werden. Oder andersherum in der Pubertät Schübe ausgelöst werden oder neue Krankheiten entstehen. Also man weiß, dass es mit Hormonen was zu tun hat, aber das weiß man noch nicht so ganz genau, warum eigentlich und inwiefern. Man forscht aber gewaltig.
Was sind jetzt so die häufigsten Autoimmunkrankheiten?
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Die häufigsten, es wandelt sich im Moment ein bisschen. Bislang war, glaube ich, die häufigste tatsächlich diese rheumatoide Arthritis. Die Multiple Sklerose ist auch eine der allerhäufigsten. Was jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt, und ich erkläre es gleich gerne, warum, ist der Diabetes Typ 1. Diabetes Typ 1 ist übrigens was ganz anderes als Typ 2. Das müssen wir auseinanderhalten. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, wird also durch Autoantikörper hervorgerufen und tritt schon im Kleinstkindesalter, zumindest im Kindesalter auf. Während der Typ 2 meistens erst im fortgeschrittenen Alter auftritt, auch schon bei Jugendlichen teilweise, aber meistens erst im fortgeschrittenen Alter, weil der dadurch hervorgerufen wird, hat nichts mit Autoantikörpern oder sonst was zu tun, wird durch eine fehlerhafte, über Jahre, Jahrzehnte lange fehlerhafte Ernährung bedingt hervorgerufen. Beide führen im Endeffekt dazu, dass zu viel Zucker in den Blutgefäßen bleibt, was eine Katastrophe ist, weil dadurch die Blutgefäße kaputt gemacht werden. Zucker darf nicht lange in den Blutgefäßen bleiben. Und wenn die Blutgefäße kaputt gehen, dann gehen auch die Organe, die von den Blutgefäßen ernährt werden, kaputt. Sprich Sehnervschäden, diabetisches Bein und so weiter. Aber der Grund, warum zu viel Zucker im Blut bleibt, ist eben beim Typ 1 ein ganz anderer als beim Typ 2. Beim Typ 1 bildet der Körper nach einer Infektion mit bestimmten Viren Viren oder Bakterien? Ne, Viren ist, glaube ich, ja. Ja, Viren, und zwar vorwiegend Viren, die Magen-Darm-Infekte auslösen. Bildet der Körper der gegen diese Viren Antikörper gebildet hat, diese Viren richten sich dann gegen die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, des Pankreas. Also die insulinbildenden Zellen werden immer mehr zerstört, sodass der Körper immer weniger Insulin bilden kann. Und dann ist ja logisch, bleibt immer mehr Zucker im Blut vorhanden, in den Blutgefäßen vorhanden. Während beim Typ-2-Diabetes ist genau das Gegenteil der Fall. Dort kommt zu viel Zucker im Blut an, darum bildet die Bauchspeicheldrüse ganz, ganz viel Insulin. Also die insulinbildenden Zellen können sehr viel Insulin bilden und bilden dann auch sehr, sehr, sehr viel Insulin. Im Endeffekt dann so viel Insulin, dass die Zellen, in die das Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker aus dem Blutgefäßsystem in die Zelle hineinkommt. Da müssen bestimmte Poren geöffnet werden. Die Zelle kann nicht den Zucker einfach so aufnehmen, sondern Insulin muss wie ein Schlüssel die Zellen aufschließen, damit der Zucker in die Zelle hinein kann. Und irgendwann sagen die Zellen dann, ne, also du mit deinem ganzen Zuckerkram, bleib mir bloß vom Leibe, und reagieren nicht mehr auf das Insulin. Die kriegen wie so eine Hornhaut. Es ist natürlich keine Hornhaut, aber ich sage immer, es ist so wie eine Hornhaut. Die reagieren einfach nicht mehr auf das viele Insulin. Daraufhin bildet die Bauchspeicheldrüse immer mehr und mehr und mehr Insulin, und umso resistenter werden die Zellen und nehmen immer weniger Blutzucker auf. Sprich, da bei den Typ-2-Diabetikern bleibt aus dem Grunde der Zucker im Blut. Das ist also eine wirklich, mal etwas aggressiv ausgedrückt, eine angegessene Erkrankung. Während der Typ-1-Diabetes, da das ist Pech, dass man mit einem Virus infiziert wurde, der dann dessen Antikörper dann, wo die Antikörper, die gegen das Virus gebildet worden sind, dann die insulinbildenden Zellen zerstört.
Warum ist der so im Vormarsch jetzt?
Überlegen Sie einmal, wenn die Kinder schon infiziert worden sind mit dem Virus, die insulinbildenden Zellen werden bei den kleinen Kindern schon zerstört, und es gab bis vor, ich weiß nicht, wann ist Insulin erfunden worden? Irgendwo in der Mitte des letzten Jahrhunderts, 1950 so rum. Bis dahin sind die Kinder leider alle gestorben, bevor sie ins fortpflanzungsfähige Alter kamen. Jetzt hat man Insulin. Jetzt gibt man den Kindern Gott sei Dank Insulin. Die werden fast normal alt. Also wenn man früh genug anfängt, können die genauso alt werden wie jeder andere auch. Die pflanzen sich fort. Ja. Und dann gibt es immer mehr Menschen jetzt, die diese spezielle Merkmalsausstattung an den insulinbildenden Zellen in dem Pankreas haben. Also dadurch steigt die Zahl der Typ-1-Diabetiker also wahnsinnig an in den letzten Jahren. Mittlerweile sind schon 10% aller Diabetiker Typ-1-Diabetiker. Früher war das weniger.
Wie sich das verändert. Ich muss mich noch mal kurz korrigieren von vorhin. Aber bei dem Thema Multiple Sklerose, da bin ich aber in den Recherchen auch kurz aufmerksam geworden, habe aber vergessen, das anzumerken. Wir hatten eine spezielle Folge über Multiple Sklerose mit einer betroffenen Dame, die uns dann ein bisschen geschildert hat, wie die Krankheit verläuft und wie das so ist. Und da muss man sagen, das ist wirklich, jede Krankheit ist schlimm, aber es gibt halt verschiedenste Gewichtungen, finde ich, und Multiple Sklerose ist wirklich schwer im Alltag, glaube ich, drum zu.
Ja, das ist eine ganz schlimme Erkrankung. Ich habe einige Patienten natürlich, und es ist schrecklich. Da muss man natürlich dagegen angehen, sobald man irgendwie kann.
Du hast so lange auf die Diagnose gewartet.
Ja, die Diagnose hat schon lange gewartet.
Auf die Diagnose gewartet, bis einmal die richtige Diagnose gestellt wurde.
Ja, also
Jahre.
Man fragt sich halt dann oft, oder sie hat dann oft gesagt, warum, die Frage ist halt oft gekommen, warum kämpft der Körper plötzlich gegen mich? Ja. Ne? Also das ist auch dann irgendwann ziemlich eine psychische Belastung geworden.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so plötzlich drauf einsteige. Bei Multipler Sklerose hat man festgestellt, wie übrigens bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen auch, dass Schübe etwas mit der Psyche zu tun haben. Das ist natürlich jetzt ganz blöde. Die Erkrankung nimmt natürlich den Patienten wahnsinnig mit. Dadurch wird die Psyche mitgenommen. Aber das wiederum wirkt sich auch wiederum negativ auf die Erkrankung aus. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben im Körper ein Hormonsystem unter anderem die Cortisolbildung in der Nebennierenrinde, die für die Ab- und Downregulation von Entzündungszuständen ganz maßgeblich sind. Das Cortisol in der Nebennierenrinde ist das Hormon, von dem übrigens unser Cortison in der Schulmedizin auch abgeleitet wurde. Und jeder weiß, wie effektiv Cortison antientzündlich wirkt. Also Cortisol aus der Nebennierenrinde ist auch etwas, was sehr, sehr gut antientzündlich wirkt. Und man hat beobachtet, man weiß also durch viele Studien, dass die Cortisolbildung bei Stress, Wut, Ärger, auch bei Trauerreaktionen oder auch schon bei Ehescheidungen, also bei, wenn man einfach traurig ist oder geschockt ist, irgendwas, dass dann die Cortisolbildung runtergeht. Die erschöpft sich oder wird eingeschränkt auf jeden Fall, so dass Entzündungsvorgänge im Körper schlechter in Schach gehalten werden können. Während, wenn man sich bemüht, möglichst eine harmonische, ausgeglichene Stimmungslage zu bewahren, wenn man viel Freude hat und viel Positives um sich herum, dann bleibt die Cortisolbildung auf einem sehr hohen Niveau und kann jeden Entzündungszustand, der im Körper irgendwo entsteht, sofort packen und wieder runterholen.
Sieht das man mal, wie physisch und psychisch das nah beieinander ist. Ne?
Das ist alles miteinander natürlich engst verknüpft. Ja. Also sollte man natürlich, dass man ist nicht immer Herr seiner Gefühle und auch ja. Was von außen auf einen hinein einströmt, kann man nicht immer beeinflussen. Was man machen kann, ist aber seine eigene Reaktion darauf. Ich kenne Menschen, die also ewig irgendeinem Missgeschick oder einer Erbschaft oder ich bin betrogen, ich bin hintergangen worden, keine Ahnung wo, die haben mich bei der Erbschaft überhaupt irgendwas, nie damit richtig fertig werden. Irgendwann, auch wenn man es nicht ändern kann, dann muss man es wirklich mal gut sein lassen. Und ich denke da immer an die Operette Die Fledermaus, da ist das schöne Lied, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Irgendwann im eigenen Interesse muss man einfach mal einen Haken dran machen können und sagen, komm, ich quäl mich damit mit diesen Ideen nicht mehr, war nicht toll, war nicht gut von dem und jenem, aber komm, egal, ist jetzt so, wie es ist. Damit hilft man sich selber am meisten, damit man eine gesunde Zwangslage
hat. Ja. Und ist dann heilbar wird die Erkrankung nicht sein? Also, dass man sagt, man wird wieder komplett gesund, es gibt was, oder gute Methoden?
Nein, leider. Jein, sage ich jetzt mal. Heilbar so gesehen nicht, denn wie gesagt, wenn wir einmal diese Antikörper haben, die sich gegen unsere eigenen Herzzellen, Myelinzellen oder weiß ich was wenden, die können wir nicht rausholen. Es gibt in ganz verzweifelten Fällen, ganz, 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 ganz selten macht man das, dass man das gesamte Immunsystem platt macht. Das ist die einzige Möglichkeit. Und hinterher durch Transplantation von Immunzellen dann wieder hochpushen, ein anderes neues Immunsystem.
Aber Wahnsinnseingriff in den Körper.
Tödlich, oft tödlich und das ist sehr schwierig und ob das klappt, ist sehr fraglich. Aber man kann natürlich versuchen, die Entzündungsreaktion umzuhalten. Das macht man mit der Schulmedizin, indem man, wie gesagt, das Cortison erstmal gibt und Immunsuppressiva. Cortison macht man nur am Anfang, damit man sofort, wenn wir wieder an die Herzzellen denken, da muss man sofort eingreifen, bevor das Herz zu sehr zerstört wird, damit man sofort diese wahnsinnige Zerstörungsgewalt der Antikörper auffällt. Und dann kombiniert man das mit Immunsuppressiva, die nicht ganz so viele schlimme Nebenwirkungen haben wie das Cortison auf Dauer, aber natürlich auch nicht ganz toll sind. Und dann plädiere ich dafür, dann kann man das Cortison ausschleichen. Und dann plädiere ich aber dafür, dass man die Naturheilkunde dazu addiert, die Immunsuppressiva vielleicht unter strenger Kontrolle der Entzündungsparameter natürlich, dann nach einem halben Jahr frühestens, dann die Immunsuppressiva vielleicht ein bisschen runterholen kann. Aber anfangs muss immer beides, muss die Schulmedizin auf jeden Fall genauso gleich weitergefahren werden, wenn man mit der Naturheilkunde zusätzlich anfängt. Was es aber gibt, das ist, bei zwei Erkrankungen kann man eine Heilung sozusagen versuchen. Man hat bei einer Muskelerkrankung, Myasthenia gravis, ist gar nicht mal so selten, fängt auch schon bei Kindern an teilweise, da werden die Muskelendplatten zerstört, also die Stellen, wo die Nervenimpulse aus dem Gehirn auf den Muskel übertragen werden. Wenn jetzt also ein Nervenimpuls kommt, greift zu, die Muskeln empfangen den Impuls und dann greifen die Muskeln eben zu. Diese Stellen, wo die Überleitung ist, die werden dann zerstört. Also kann immer weniger muskulär gemacht werden. Wenn man da frühzeitig anfängt, was dagegen zu tun, kann man das natürlich aufhalten. Da hat man bei einigen Patienten einfach beobachtet, dass deren Thymusdrüse sehr stark gewachsen ist und hat, um die Tumorbildung zu vermeiden, die Thymusdrüse rausgeholt. Und da hat man plötzlich gesehen, wenn da war die Erkrankung weg. Also nur diese spezielle eine Erkrankung kann man, nicht bei allen klappt das, aber bei einigen funktioniert das, wenn man bei denen die Thymusdrüse rausholt, dann sind die Erkrankung wieder los. Das ist aber ein Glücksfall sondergleichen. Das gibt es aber nur bei dieser einen Erkrankung. Also die Thymusdrüse hat sonst meistens nichts damit zu tun. Die Thymusdrüse im Gegenteil ist sogar daran beteiligt, die immunkompetenten Zellen zu erziehen, dass sie nicht die körpereigenen Zellen angreifen. Warum das in diesem Fall ist, weiß ich nicht. Und bei der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ein Organ, das wir leicht ersetzen können mit Schilddrüsenhormongaben. Schilddrüsenhormone können wir künstlich herstellen, sodass wir uns sagen können, ja, komm, lasse doch die Schilddrüse, interessiert uns ja nicht. Nehmen wir sie doch einfach raus. Also man kann die Schilddrüse operativ entfernen. Dadurch ist die Erkrankung nicht weg. Die Antikörper bleiben uns dann ja gegen Schilddrüsenzellen. Aber wenn keine Schilddrüsenzellen mehr da sind, dann ist es ja egal. Wo keine Schilddrüsenzellen da sind, können sie auch nicht angegriffen werden.
Genau, dann kann man jetzt.
Also das sind die einzigen, wo ich jetzt im Moment wüsste, dass man da wirklich was ursächlich gegen machen kann. Und darum aber braucht man jetzt Moto und Basedorf, ja, und so. Keine Immunsuppressiva, Gottes Willen. Das wäre ja Blödsinn. Denn die
aber
haben
bei dem ganzen Hoffnungsschimmer gibt's vielleicht in der Forschung irgendwas, wo man jetzt dran ist, wo man sagt, okay, da könnte vielleicht.
Man müsste ja quasi das Immunsystem wieder umerziehen. Und diese Art der Antikörperbildung ist ja etwas, was unbedingt mit unserem gesunden, langen Leben unbedingt zusammenhängen muss. Auch das ist eine Grundbedingung dafür. Wenn wir keine Antikörper mehr bilden würden, dann würden wir ganz schnell sterben mit all den Viren, Bakterien, was ich was um uns herum. Dann könnten wir uns ja gar nicht mehr wehren. Wir müssten unser Immunsystem platt machen, um das zu heilen. Oder wir müssen es umerziehen können. Aber da sehe ich nicht im Mindesten irgendeinen Ansatz, der da irgendwo in der Pipeline wäre.
Bedeutet, im Prinzip muss man sein Leben so einstellen, dass man möglichst beschwerdefrei lebt. Und
ja, das kann man nicht. Ja. Man kann ganz viel tun, um mit der Erkrankung lange zu leben, ohne allzu viel zerstört zu bekommen. Sprich, erst muss man mit den Immunsuppressiva in der Schulmedizin natürlich sehen, dass man das ganz schnell richtig gut in Schach hält, ohne dass zu viele eigene Gewebe zerstört werden. Und dann kann man zusätzlich mit der Naturheilkunde versuchen, das zu unterstützen, um die Nebenwirkungen der Immunsuppressiva möglichst weit unten zu halten. Da kann man mit der Ernährung also ganz, ganz viel machen. Ernährung ist etwas, womit man ganz viel machen kann.
Großer Hebel.
Bitte?
Die Ernährung ist wahrscheinlich einer der größten Hebel.
So ist es. Patienten, die mir gegenüber sitzen und denken, ach Frau Doktor, ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet, als dass sie mir so ein bisschen Ernährungsbefehlung geben, denen sage ich, Moment, mit Ernährung kann man ganz viel machen. Da gibt es ja sogar Versuche, dass man Forscher in den USA haben gemacht. Die haben mit einem Mäusestamm, der dazu neigte, sehr, sehr dick zu sein, genetisch bedingt, sehr dick zu sein und auch zu sehr, sehr vielen verschiedenen, sehr schlimmen Krankheiten. Da haben sie schwangere Mäuse genommen und in zwei Gruppen geteilt und haben die eine Gruppe der schwangeren Mäusemütter ganz normal gefüttert, wie man eben Mäusemütter füttert, und die andere Gruppe genauso, aber zusätzlich nur 4 Ernährungsbestandteile dazu getan, und zwar ganz viel grüne Gemüse und Salate für Folsäure, dann Fisch fürs B12, Betain und Lutein. Und dann hat man geguckt, hinterher, als die jungen Mäuse geboren wurden, was aber rauskam, bei den normal gefütterten Mäusen, da kamen leider die kleinen Mäuschen schon ganz, ganz krank und furchtbar dick und fett auf die Welt, genau wie die Mütter eben auch, war ja genetisch bedingt. Und bei den anderen Mäusemüttern, da waren fast alle kleinen, neugeborenen Mäuse gesund. Nur durch diese Ernährung und nur durch diese vier Bestandteile quasi. So viel kann man mit Ernährung erreichen.
Wahnsinn. Also das sollte schon jeder mal das vor Augen führen, ne, was das wirklich macht.
Dass man also wirklich dieses genetische, sehr krankmachende Gut stumm schalten kann. Nur mit vier bestimmten Nahrungsbestandteilen. Das ist also, finde ich, schon sehr, sehr hellhörig.
Ist aber auch wirklich eine gute Nachricht, dass es nicht immer so der große Wurf sein muss, sondern auch relativ einfach geht. Ich meine, man muss ja nur seine Ernährung umstellen. Es ist, wenn man das an kranken Menschen sagt, der
Mensch auf Augen führen, wie wichtig die richtige Ernährung und
gute Ernährung ist. Ja.
Also bei Autoimmunerkrankungen kommt es darauf an, die Arachidonsäure zu meiden. Arachidonsäure ist in Fleisch und Wurst drin, also möglichst kein oder wenig Fleisch und Wurst. Man soll die Linolsäure meiden, die ist in tierischen Fetten drin, also in Sahne oder in fetten Quark, fetten Joghurt. Man sollte also auf die fettfreien oder fettarmen Varianten ausweichen, ganz besonders auch beim Käse, auf die fettarmen Varianten ausweichen. Was man ganz, ganz viel essen soll, ist Omega-3-haltige Sachen. Das ist Fisch. Und zwar gerade der fette Fisch. Auch Aal, Hering, Lachs sind Makrele. Die sind sehr, sehr gesund gegen Entzündung, gegen aber ganz besonders auch alles, was mit Gemüse und Salat zu tun hat, sehr, sehr gut ist Kurkuma. Kurkuma ist eine der Natursubstanzen, die am allerbesten entzündlich wirkt. Und auch Ingwer ist sehr, sehr gut. Knoblauch, Zwiebeln, Meerrettich, das sind auch Sachen, die sehr, sehr gut antientzündlich wirken. Also wenn man sich mit ganz viel Fisch und Gemüse und Salat ernährt und mit möglichst wenig Fleisch und Wurst und fetten Käsesorten, dann hat man ganz viel schon getan gegen Entzündungen. Was man dazu tun kann, ist übrigens auch Fasten. Ich habe vorhin, als Sie mich am Sonntag gefragt haben, schon gesagt, intermittierendes Fasten führt dazu, dass anstatt in die Apotheke zu gehen als Autoimmunpatient und mir da Diclofenac oder Ibuprofen zu holen zur Entzündungsdämpfung, würde ich dann doch lieber meinem Körper sagen, bilde mir selber ein Medikament, was meine Entzündung in Schach hält. Das kann der Körper nämlich. Dieses Medikament ist Keton. Okay. Wenn Sie längere Zeit, also nicht nur 1, 2, 3 Stunden fasten, sondern längere Zeit fasten, dann bildet der Körper Ketone. Ketonkörper sind sehr, sehr gut antientzündlich, weil sie bei den immunkompetenten Zellen die Zellen hochpushen in der Vermehrung und also die vermehren sich wirklich wahnsinnig rasant dann, die Entzündungen regulieren, die also dafür sorgen, dass Entzündungen, die hochgefahren sind, wieder runtergeholt werden. Und die können sie durch ihren Körper selber wieder runterholen lassen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Dazu gehört es dann, eben das intermittierende Fasten wird dann empfohlen, dass sie etwa 14 bis 16 Stunden am Tag fasten, sprich nichts essen, sondern nur trinken, und zwar nur kalorienfreie Dinge trinken. Wasser, Tee oder Kaffee natürlich ohne Zucker und Milch. Und wenn man jetzt 16 Stunden, hört sich furchtbar lange an. Aber wenn Sie überlegen, dass Sie vielleicht 7, 8 Stunden im Bett liegen, haben Sie schon die Hälfte der Fastenzeit verschlafen. Das quält einen dann ja nicht. Wenn Sie dann noch 4 Stunden vorne dran und 4 Stunden hinten dran gruppieren, dann ist das recht gut hinzukriegen.
Und das macht man mehrere Tage die Woche hintereinander.
Jeden Tag, immer.
Immer.
Ja.
Außer Sonntag.
Außer Sonntag. Dann kann im Urlaub auch mal alle 5 gerade sein lassen.
Ja, ja.
Immunsystem war nicht gleich zusammen, aber im normalen Alltag mache ich das und das interessiert mich dann auch nicht. Stört mich nicht im Mindesten. Ich esse abends um 10 Uhr das Letzte Und ab abends 10 Uhr gibt es dann halt Wasser oder keine Ahnung was.
Ja.
Und dann ab 14 Uhr am nächsten Tag fange ich dann wieder an zu essen. Morgens trinke ich mal
Tee. Automatisiert sich das, ne?
Ja. Ja. Das ist, also da gewöhnt man sich wirklich relativ schnell dran. Und das Schöne ist eben, dass man nicht eine Fastenperiode über 4 Wochen einhalten muss oder ähnliches. Man weiß ja, wenn man morgens aufwacht, ach, ab 14 Uhr gibt's ja wieder was, ist nicht so schlimm.
Aktuell sind wir jetzt dann gleich bei 14 Uhr angelangt. Oh. Also es würde sicher noch viele Themen geben. Ich glaube, wir haben einmal unseren Zuhörern und Zuhörern einen guten Überblick geben können und vor allem kann man sich ja dann noch tiefer in die einzelnen Themen hineinarbeiten. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannende Folge. Zum Abschluss hätten wir jetzt noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns über ein paar kurze Antworten.
Ja.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Anders, als ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe? Wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie ich es gemacht habe, was ich gemacht habe. Natürlich gibt es das eine oder andere, das hätte ich anders besser hinkriegen können, aber nichts ganz Wesentliches. Nein, wüsste ich jetzt keine besondere.
Schön. Was ist dein Lieblingsessen, wenn wir schon so viel über die Ernährung gesprochen haben?
Aber tatsächlich und schon lange Zeit, auch schon als Kind, habe ich es gerne gegessen, Gemüsegerichte. Und jetzt Gemüsegerichte nach indischer Art mit diesen vielen verschiedenen Gewürzen. Das finde ich super lecker.
Schön.
Auch mit Kurkuma und Ingwer und so weiter. Ich mag diesen Geschmack. Ich esse auch sehr, sehr gerne Fisch und Meeresfrüchte. Also in dieser Richtung, das esse ich furchtbar gern.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen?
Das kommt drauf an, in welcher Jahreszeit. Im Sommer liebe ich das Meer. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Karibik ist natürlich auch ganz schön. Nein, die Mile Beach in Neuseeland ist herrlich, aber die Nordsee gefällt mir wahnsinnig gut. Am liebsten mit meinem Pferd auf einer der Nordseeinseln. Das. Und im Winter, das ist ganz klar, Schweiz oder Österreich, herrlicher Schnee, glitzernde Sonne auf den Schneekristallen und dadurch mit den Skiern fahren. Das ist meine Vorstellung von Urlaub.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche mir weiterhin noch alles Gute und danke für die doch wertvollen Informationen.
Ja. Das habe ich sehr gerne gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht mit euch.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!